Außerdem sind wir etwa gleich alt. Das ist dir alles nichts Neues. Was du ganz sicher nicht weißt, und das will ich dir und allen übrigen heute mal verraten, ich habe dich manchmal beneidet. Du warst für mich der Inbegriff des erfolgsverwöhnten Menschen. Als wir uns kennenlernten, warst du Topmanager bei Mercedes. Danach wurdest du General Manager der Georg von Opel Holding Deutschland. Später warst du Vorstandsvorsitzender eines internationalen Automobil-Internetportals in der Schweiz. Was genau das ist, kannst du uns nachher noch erklären. Ich kann es nämlich nicht. Von außen betrachtet eine Traumkarriere, bei der es stetig bergauf ging, während in meinem Berufsleben mitunter über Jahre hinweg einiges, zumindest wenn nicht schief, so doch in Umwege lief. Ich hatte oft das Gefühl, ich bin ganz schön gebeutelt worden. Sie kennen vielleicht aus der griechischen Mythologie den Ausdruck Liebling der Götter. Der Johannes, der erschien mir immer wie so ein Liebling der Götter. Und manchmal habe ich mich gefragt, hat Gott dich mehr lieb als mich? Bei CIW, Christen in der Wirtschaft, warst du 10 Jahre im Vorstand. Davon 5 Jahre als dessen Vorsitzender, und zwar ganz genau bis letzten Sonntag. Ich habe mich oft gefreut, wie du Tagungen und Mitgliederversammlungen professionell und zielstrebig moderiert hast. Heute bist du bei uns als Referent zum Spannungsfeld Arbeit, Karriere, Lebenssinn. Ein Thema, das uns irgendwie alle betrifft. Und wir danken dir schon jetzt für die Gedanken, die du uns weitergeben wirst. Aber ich, und ich glaube wir alle, würden uns freuen, wenn du uns darüber hinaus ein wenig Einblick in die Innenansicht eines Erfolgsmenschen gewähren würdest. Vielleicht beantwortet sich ja dann die Frage, hat Gott manche Menschen mehr lieb als andere und erfahren Gottes Lieblinge einen Segen, der anderen Menschen vorenthalten wurde?
Ja, erstmal einen schönen guten Abend. Ich freue mich auch, dass ich bei der Premiere dabei sein darf, obwohl ich eigentlich jetzt schon wieder nach Hause gehen müsste. Nach den Vorhersagen, das kann man ja kaum erfüllen, geht es mir also gar nicht so gut. Und ich hoffe, dass wir das im Laufe des Vortrags auch ein Stück weit revidieren können. Bis vor 3 Jahren, Virginia, würde ich dir vollkommen recht geben, aber ich glaube, vor 3 Jahren hat sich auch bei mir einiges geändert und insofern wird das auch vielleicht im Vortrag noch ein Stück weit rauskommen. Ich kann mein Alter jetzt nicht sagen, sonst wüsste man dein Alter. Insofern lasse ich das im Augenblick weg. Bin aber verheiratet, habe einen 10-jährigen Sohn und bin im Augenblick in einer schönen Situation, dass er zur Kur ist, im Wintergebiet, und ich im Augenblick noch frei bin, weil ich erst in 3 Wochen meine neue Aufgabe übernehmen werde, zu der ich nachher noch was sagen werde. Und insofern wir etwas Zeit haben, jetzt um wirklich zu leben zu können und Dinge wieder im Voraus aufsaugen zu können, die uns nachher vielleicht in meiner Arbeitswelt wieder etwas als Familie zu kurz kommen. Darauf werde ich auch noch einmal eingehen. Ich denke, auch eine Zeit, die für uns sehr, sehr wichtig ist, auftanken können, um dann stärkt wieder weitermachen zu können. Ja, langjähriger erster Vorsitzender gewesen, mit schwerem Herzen, aber auch aus beruflichen Gründen am Sonntag abgegeben. Der Verband liegt mir im Herzen, insofern freue ich mich auch gerade, dass im Rhein-Main-Gebiet eine weitere Gruppe Main-Taunus jetzt dazukommt, und ich hoffe, dass sie wirklich wachsen kann und dass viele Menschen hier auch interessante Dinge wirklich hören können. Ja, ein Vortrag, wenn er lebt, ist ein Vortrag, den man irgendwann mal hält, aber nie über Jahre so weiterhalten kann, sondern wird immer ergänzt, weil Leben stattfindet. Und so denke ich, war es auch bei meinem Vortrag, dass er sich doch in den letzten Jahren doch sehr stark auch verändert hat. Für mich war es ein wichtiges Thema, darüber nachzudenken, über die beiden Unterschiede, Leben um zu arbeiten oder arbeiten, um zu leben. Das ist sehr schnell gesagt, wahrscheinlich jeder, der es gelesen hat, sagt, ja, kenne ich. Aber was es wirklich heißt, leben, um zu arbeiten, wirklich sein ganzes Leben für die Arbeit hinzugeben. Und da denke ich immer an so Friedhöfe, wo auf den Grabsteinen dann draufsteht, sein Leben war Arbeit und Mühe. Dann denke ich immer, das muss so einer gewesen sein, der gelebt hat, wirklich um zu arbeiten, der nichts anderes hatte. und eigentlich ein sehr armer Zustand. Und die andere Sache, arbeiten, um zu leben, wirklich das Leben in Fülle zu genießen, wie auch immer, und dafür letztendlich natürlich seinen Lebensunterhalt zu verdienen und deswegen arbeiten zu gehen. Das waren für mich die beiden Unterschiede, die wirklich kolossal sind. Und ich denke, je nachdem, ob man den Schwerpunkt auf 1 oder 2 setzt, also auf den ersten Teil oder auf den zweiten Teil, wird das sehr große Unterschiede für Freunde, für Familie, für Gemeinde und andere Dinge in ihrem Leben bekommen. Erschwerend kommt für mich dazu, dass heute diejenigen, die Arbeit haben, manchmal gar nicht wissen, wie sie diese Arbeit bewältigen können und Tag und Nacht, Wochenende dran sitzen, um dieser Flut einfach nur gerecht werden zu können, sie noch nicht mal optimal zu machen, sondern einfach nur Herr werden zu können, während gleichzeitig heute 4,3 Millionen Menschen eigentlich auf Arbeit warten, langfristig arbeitslos schon sind und hoffen, dass sie wieder in den Arbeitsprozess integriert werden können. Ich denke, auch eine Problematik, die zwar nicht neu ist, aber die doch mittlerweile gravierend ist, dass es Leute gibt, die stöhnen und auf der anderen Seite wieder Leute gibt, die zu Hause sitzen und warten, dass man ihnen Aufgaben überträgt. Meine Überzeugung ist, dass zukünftig noch ein ganz anderes Problemfeld auf uns zukommen wird. Vor 5, 6 Jahren war es noch so, wenn man da durch Betriebe durchging, da hat man dann die 30-jährigen Zugehörigkeit gesehen, man hat die 40-jährigen gesehen, alle möglichen Leute haben 25-jähriges Betriebsjubiläum gefeiert. Heute, denke ich mal, ist es ganz, ganz anders, dass man heute, wenn man 3, 4, 5 Jahre vorausblicken kann, schon sehr weit blicken kann. Ich denke, manche Rhythmen sich in noch viel kürzeren Zeitrahmen abspielen wird und somit heute einer projektbezogen arbeiten wird. Das, was auch in Amerika, und die Amerika leben uns das ja immer ein paar Jahre vorweg, schon heute existiert, diese projektbezogene Arbeit, eine Aufgabe zu bekommen, diese abzuwickeln und dann erstmal wieder zurückzugehen in die Familie, um seine neue Aufgabe abwarten zu können, das wird auch, denke ich, immer mehr hier zugreifen. Und diese Schwierigkeit dann auszuhalten, dann wirklich, wenn man einen Job hat, den wahrscheinlich wirklich 5, 6 Tage in der Woche zu machen, rund um die Uhr, dann aber auch die Ruhe und die Zeit zu finden, wenn die freie Zeit wieder kommt, das zu genießen, aufzutanken und auch in dem Vertrauen darauf, dass die neue Aufgabe kommt, das wird ein ganz neuer Spagat werden, der auf viele Arbeitsleute zukommen wird in Zukunft. Ich selbst habe es in den letzten 3 Jahren schon zum Teil miterlebt, dass ich mich immer wieder anstrengen musste, wirklich die freie Zeit, die mir geschenkt wurde, zwischendurch wirklich zu nutzen. Ich hinterher gesagt habe, wenn ich wieder in diesem Trott drin war, ach, hättest du doch bloß die Zeit genutzt und andere Dinge gemacht. Ich glaube schon, dass man da auch mit Gottes Hilfe und auch mit dieser Priorität, die man neu setzt, da ganz tolle Dinge erleben kann, auch in Zeiten, die einem geschenkt werden, wo man ohne Beruf ist und wo man andere Dinge tun kann. Zuerst einmal will ich die Arbeitnehmer in 2 unterschiedliche Lager teilen. Die, die zum einen Teil unter der Last ihrer Arbeit stöhnen. Das sind die Fließbandarbeiter, die monotone Arbeit leisten. Das sind die, die schwere körperliche Arbeit leisten. Die, die aufgrund von Arbeitslosigkeit einen anderen Job annehmen mussten, als vielleicht den, den sie gern genommen hätten. Und auch vielleicht die, die meinen, dass Lohn und Gehalt nicht zur Verantwortung oder zum Zeitaufwand passen, der sie praktisch gegenüberstehen. Also Leute, die ihre Arbeit eher als Last empfinden, als Lust. Und die andere Seite sind diejenigen, die ihre Arbeit wirklich als Lust empfinden, die Freude an ihrem Job empfinden und die natürlich viel höher in der Gefahr liegen, wirklich ihr Leben danach auszurichten und alles andere draufzugeben. Einmal vielleicht die, die ihrem Hobby zum Beruf gemacht haben, dann die interessante, wechselnde Aufgaben haben, mit vielen unterschiedlichen Menschenkontakten, mit Reisen, also all das, was so faszinierend auch für die aussieht, die vielleicht von morgens bis abends in einem Büro sitzen, wo ich auch hier sagen kann, das Reisen kann auch zur Last werden, es ist nicht immer schön. Also die Leute, die permanent unterwegs sind, könnten hier heute Abend mit Sicherheit ein Lied davon singen, dass es nicht unbedingt immer Lust ist, sondern auch viel Last. Dann vielleicht die, die den Reiz der Macht verspüren. Macht hat eine ganz große Anziehung. Wenn man Macht über Menschen hat, über Entscheidungen hat, über Budgets und Kapital, dann kann das auch eine Faszination sein, wo man alles dran steckt, um diesen Beruf zu erhalten und auszubauen. Dann Statussymbole wie Dienstwagen, Büros, merkt man immer wieder in Konzern ist nicht ganz unwichtig, da geht es um Quadratmeter im Büro, da geht es um Fensterfronten, um wie viel Holz, also alles Dinge, die ich über 20 Jahre im Daimler-Chrysler-Konzern hautnah miterlebt habe und wo ich weiß, wie das einen packen kann und letztendlich auch Prioritäten verwischen kann. Ich denke, dass die im ersten Teil genannten, die monotone Arbeit machen und so weiter, nicht in der Gefahr stehen, ihr Leben zu leben, um zu arbeiten. Aber ich denke, wer Freude an seinem Beruf hat, wie es im Zweitgenannten war, wer sich selbst über seinen Job definiert, der wird sich schnell verlieren können in den Dingen, die auf ihn zukommen tagtäglich. Dazu kommt, dass in der heutigen Zeit nachfolgendes Denken weit verbreitet ist. Der Mensch ist das, was er produziert, und er gilt so viel, wie er leistet und wie er aufgrund seiner Leistung sich eben leisten kann. Wir leben nun mal in einer Leistungsgesellschaft und davon sprechen wir tagtäglich und dieser Begriff ist uns auch gar nicht ungewohnt. Und wir brauchen Menschen, die in dieser Leistungsgesellschaft bereit sind, sich einzubringen. Und daran, denke ich, haben auch wir heute Abend alle ein Stück beigetragen. Wie heißt in der Werbung so schön? Wohl dem, der jung, dynamisch, erfahren, aktuell, qualifiziert und deshalb leistungsfähig ist. Die Werbung hat ja bestimmte Zielgruppen, die sie erreicht und wird ja nie mit alten Menschen in die Werbung gehen, sondern es wird uns suggeriert, nur der Jung, der gut aussieht, ist derjenige, der in der Gesellschaft gefragt ist. Dem Leistungsfähigen stehen alle Türen offen. Leistung, Leistung über alles. Leistung und Erfolg stehen im Vordergrund und bestimmen letztendlich unseren Lebensalltag und aber auch unseren gesellschaftlichen Rang, den wir einnehmen. Und in der Regel nehmen wir alle von uns diesen Platz in dieser Leistungsgesellschaft ein. Wir alle kennen den Spruch, der Weg ist das Ziel. Hier liegt die Betonung eigentlich auf dem Weg. Das Ziel ist erstmal gar nicht so wichtig, obwohl natürlich das Ziel sollte man nicht aus den Augen verlieren. Irgendwann wird das Ziel wichtig. Nur für mich, auf meinem Lebensweg, auf meinem beruflichen Weg, habe ich immer wieder erlebt, dass der Weg oft ausgeschaltet wurde, nur weil man ein Ziel erreichen wollte. Dabei denke ich, ist es wichtig, dass der Weg, der bereits zum Ziel führt, lebenswert sein muss. Häufig hört man, wenn man Studenten fragt, was sie einmal werden wollen, dann wollen sie Chef werden, ganz oben ankommen. Und das ist so ein Ziel, was sie haben, langfristig. Und dem wird alles andere unterstellt und unterworfen. Und das über Jahrzehnte, nicht über Tage, über Wochen, über Monate, sondern über Jahrzehnte weiß man genau, wenn ich dahin kommen will mit 40 und ich bin jetzt 20, dann muss ich jeden Tag praktisch 100%, 120% Leistung bringen, um das letztendlich erreichen zu können. Ein Wahnsinn, wenn man sich überlegt, dass eigentlich nichts mehr genossen wird, was auf dem Weg liegt, sondern man strebt diesem Ziel an und was ist dann, wenn dieses Ziel nicht erreicht wird? Wenn es mit 40 erreicht wird oder wann auch immer, dann kann man vielleicht noch sagen, es hat sich gelohnt. Nur was passiert, wenn plötzlich ein Konkurrent vorbeizieht und diesen Platz eingenommen hat. Ich habe immer noch einen Rentner im Kopf oder einen, der kurz vor der Rente stand und der sagte, seine Traumreise hat er sich vorgenommen für die Pension. Also wenn er pensioniert ist. Und ich dachte auch bei dieser Aussage im Radio, welche eine Armut, dass Leute, wenn die alles hinten anstellen, um dann, wenn sie pensioniert sind, vielleicht diese Dinge zu machen. Und heute letztendlich aber gar nicht wissen, ob sie dieses Zeitalter erreichen. Also von daher für mich ganz wichtig, dass der Weg das Entscheidende sein muss. Dass ich nicht mit Ellbogen versuche, meine Karriere zu machen, sondern dass ich diese Aufgabe, die ich heute wahrnehme, wirklich erfülle und mich darauf freue, dass einfach auch Gott mit mir vielleicht noch weitere Dinge vorhat. Die meisten wollen nach oben einen bestimmten Lebensstandard erhalten und erreichen und dann aber den Rest des Lebens eigentlich daran festhalten und darum kämpfen, dass alles so bleibt, wie es eigentlich ist. Und das war über lange Jahre so. Ich kann mich daran erinnern, in dem Konzern, von dem ich vorhin sprach, da wurde man irgendwann mit 50 bis 60 Direktor, in einer Zeit, wo man gar nicht mehr die Leistungskraft mehr hatte. Und da hatte man das erreicht, man machte die Tür zu und konnte sich in seinem schönen Ambiente pflegen und es war eigentlich Ruhe. Ja. Und heute hat man eigentlich erkannt, dass zwischen 30, 40 bis 45 die Leistungskräftigen da sind und heute geht man andere Wege, als nur über Lebensalter und Dienstalter zu operieren. Das war für mich immer wieder erschreckend, wenn ich gesehen habe, dass Leute ihr Ziel erreicht hatten und dann war es eigentlich gut und es blieb alles beim Alten. Ich denke, dieses Prinzip hat die New Economy ganz schön durchgewirbelt in den letzten paar Jahren, dazu werde ich nachher nochmal kommen, dass dieses Festkleben, Festhalten an irgendwas war vollkommen aufgebrochen und das galt, was zu verändern war, sich permanent anzupassen, Geschwindigkeit zählte und all diese Dinge, Veränderung war plötzlich angesagt. Und das, was früher Bestand hatte und gut war und auf lange Jahrzehnte optimal war, ist durch die New Economy eigentlich vollkommen weggeworfen worden. Ein weiteres Problem auf dem Weg zum Ziel ist, dass wir gar nicht mehr das genießen können, was wir im Augenblick tun. Wir sind gedanklich oft bei dem Nächsten, und da weiß ich nicht, ob Sie sich wiederfinden, wenn man sagt, sich während des Tages nur noch auf den Feierabend freuen, dass man irgendwas hat, heute Abend, wenn ich um 10 nach Hause komme oder um 9, dann trinke ich ein Glas Wein und dann wird der Abend noch seinen Höhepunkt erleben. Und wenn man dann abends sitzt, der Feierabend endlich kommt, dann ist man schon gedanklich an Pläne schmieden, was man am Wochenende machen wird. Man ist eigentlich wieder nicht an dem Abend und genießt den Abend. Und am Wochenende bereits denkt man an den nächsten Urlaub, der muss ja auch geplant werden. Und das Schlimmste ist eigentlich, was einem passieren kann, wenn man im Urlaub ist und bereits an den nächsten Urlaub denkt, wie dem, wenn man Sommer- und Winterurlaub macht und dann schon wieder Pläne macht. Sprich, das ist für mich so ein Synonym dafür, wirklich gelebt zu werden und die Dinge einfach nur von der Zukunft her immer wieder zu sehen. Und das, was im Augenblick sich abspielt, ist eigentlich schon wieder passé. Im schlimmsten Fall ist es natürlich, mit 40 schon an die Rente zu denken und sagen, dann wird irgendwann hoffentlich alles anders. Und meine Überzeugung ist, dass wer diesen Spruch richtig verstanden hat, der genießt beim Arbeiten die Arbeit oder bei dem, was er tut, genießt er das, was er tut und denkt an nichts anderes, als das, was er macht, nach allen Sinnen und Kräften optimal zu machen. Der Weg ist das Ziel, meint, dass Wandlung nicht als lästiger Prozess zu begreifen ist, sondern als das Eigentliche. Und ich glaube, das ist leicht gesagt, aber das erleben wir im Augenblick ja immer wieder auch in unserem Arbeitsalltag, dass uns gerade das große, große Schwierigkeiten macht, dass wir als Arbeitnehmer, auch vielleicht als Vorgesetzte, eigentlich gerne so einen eingeschlagenen Weg zumindest mal einige Jahre aufrechterhalten würden. Und das kann ich mir noch sehr gut erinnern, war vor 10 Jahren noch der Fall. Da konnte man eine Umstrukturierung machen und man wusste eigentlich, 3 bis 5 Jahre sind Ruhe und dann wird es wieder kommen. Und die Leute haben dann den Kopf in den Sand gesteckt und haben gesagt, hoffentlich werde ich nicht gesehen bei irgendwelcher Umstrukturierung. Ich denke, heute würden die ersticken, weil sie gar nicht so lange unter dem Sand bleiben könnten, weil permanent was passiert. Und wenn man in unsere Runde daher fragen würde, könnten mit Sicherheit viele unter uns auch erzählen, was sich tagtäglich wirklich verändert. Dinge, die am Montag unvorstellbar sind, sind am Freitag, wenn ich ins Wochenende gehe, plötzlich absolute Realität und bestimmen mein Leben. Für mich ist es wichtig, die eigentliche Grundhaltung, die ganz früh in meiner Jugend gelegt wird. Und oftmals, und da komme ich später nochmal zu, haben wir als Eltern, denke ich, auch einen erheblichen Anteil daran, was wir unseren Kindern mit auf den Weg geben und was sie leben werden. Ich möchte mal einen Chart mal auflegen, wo es darum geht, leben, um zu arbeiten, wie das praktisch dazu kommen kann. Ich denke mal, die Stufen sind hier klar, gutes Abitur, dann kommt das Studiumabschluss mit Summa cum laude und dann geht der Weg, so wie in einem Konzern, ganz klassisch durch Beförderung zum Gruppenleiter, Abteilungsleiter, dann kommt irgendwann der Direktor, wenn alles gut geht, kommt zusätzliche Verantwortung, dann kommt Dienstwagen, es kommt noch mehr Gehalt, was auch immer. Und ich merke eigentlich gar nicht, wie mein Leben darauf verwendet wird, um diese Ziele eigentlich zu erreichen. Und wenn das, was hier in dieser Abbildung deutlich wird, meine innerste Grundhaltung ist, wenn mich nichts anderes mehr fesselt, als diesen Weg zu gehen, dann denke ich, werde ich alle meine Kraft, die ich habe, die ich besitze, in diesen Beruf setzen oder in diese Karriereleiter setzen, um ans nächste Ziel zu kommen. Und ich glaube, dass wir alle die Kollegen schon kennengelernt haben, die das haben, die alles andere aufgegeben haben, Familie, Beruf, Freizeit und gesagt haben, ich muss dieses Ziel erreichen. Die typische Denkweise war für mich im Konzern, so im Verhältnis zu dem anderen, wo ich nachher in der Handelsgruppe tätig war, dass so ein Konzern immer, man immer sagt, wenn man eine neue Aufgabe übernommen hat und es ist ein Jahr rum, dann sagt man, es ist ein Jahr rum. Ja, also nach dem Motto, so nach 2, 3 Jahren kommt wieder ein Wechsel, also ein Jahr ist rum, noch 2 Jahre habe ich vor mir, während man eine andere Aufgabe plötzlich erlebt, dass man sagt, ich bin ein Jahr in der Aufgabe. Man macht diese Aufgabe, man hat Spaß daran und merkt gar nicht, dass man sie rumhaben möchte, sondern man sagt, ich mache diese Aufgabe. Und hier bei diesem Weg habe ich immer wieder erlebt, dass Leute nur danach gehen und sagen, ich habe die Zeit rum und hoffentlich kommt bald der Anruf und die nächste Stufe steht bevor. Die entscheidende Frage ist, wo habe ich meine Wurzeln? Ich denke, dass die Welt ihr eigenes Wurzelgefüge hat. Ähnlich der Schwerkraft fordert sie, in ihr tiefe Wurzeln zu schlagen. In Timotheus 6, Vers 10 heißt es, Geldgier ist die Wurzeln allen Übels. Geld kann viel mehr als alles andere dazu führen, dass wir uns in diesem Wurzelwerk dieser Welt verstricken. Die Frage von daher auch an uns, was bedeutet uns Geld? Was ist Geld und Gehalt für uns ein Motivator auf unserem Lebensweg? Ist er der Motivator, um alles in diesen Beruf zu stecken? Das war die neue Erfahrung, die ich machte, als ich den Konzern verlassen hatte und dann im Internetgeschäft plötzlich tätig war, dass ich um mich herum nur Besessene gesehen habe, die aufgrund der neuen Börse, des neuen Marktes verrückt waren, irgendwas an den Markt zu bringen und Kurssteigerungswerte zu erreichen. Und es war für mich erstaunlich, wie auch da eine Sucht vorlag, alles wiederum in diesen Beruf zu stecken und nicht nur wie in der Old Economy, vielleicht 5 Tage rund um die Uhr. Nein, es waren dort 7 Tage. Und wir könnten nachher noch einiges erzählen, rund um die Uhr mit Mails und mit Handy, man in Bereitschaft war, um die Dinge zu machen. Da habe ich oft an die Gewerkschaften gedacht, die Armen, die da auf die Straße gehen und gegen irgendwelche 35 Stunden kämpfen. Und ich saß zum Teil in Frankreich mit Franzosen an diesem Internetportal, wo ich nachher noch drauf zu sprechen komme. Und wir haben wirklich samstags und nachts gesessen. Es war morgens 3 Uhr, 4 Uhr. Und ich habe gedacht, früher warst du stolz, wenn du um 10 nach Hause gekommen bist. Heute bist du stolz, wenn du um 1 nachts nach Hause kommst vielleicht. Also alle Dinge haben sich eigentlich verändert und nochmal verdreht. Und Paulus warnt uns hier in Timotheus 6, Vers 9. Denn er sagt dort, denen, die da reich werden wollen, die fallen in Versuchung und Verstrickung und in viele törichte und schädliche Begierden, welche die Menschen versinken lassen in Verderben und Verdammnis. Ich kann Ihnen nur sagen, die Bibel ist heute aktueller denn je zuvor. Wir haben auch bei uns im Verband Christen der Wirtschaft ein Forum, das heißt Wirtschaft nach biblischen Vorgaben. Und jeder, der dort mitmacht, ist erstaunt, wie aktuell die Bibel ist. Und ich denke, wenn man diesen Vers aus der Bibel, aus Timotheus 6, Vers 9 liest, dann ist die Bibelstelle heute aktueller denn je. Gerade im Bereich, was an dem neuen Markt geschehen ist, haben Leute alles aufgegeben und haben dann letztendlich, sag mal, zum Teil auch ihr Leben gegeben, weil sie plötzlich merkten, sie haben das nicht erreicht, was sie erreichen wollten, oder haben Schulden gemacht oder wie auch immer. Und wenn dies so ist, dann wird das Konsequenzen auf den restlichen Teil meines Lebens haben. Ich sagte Ihnen vorhin, dass ich gerade in einer Phase der schöpferischen Freiheit wieder bin und mich vorbereite gedanklich auf den 2.4. Und man hat ja oft so ein schlechtes Gewissen, wenn man ein bisschen Zeit hat und über seine Zeit verfügen kann. Und man weiß dann nicht so recht, ist das richtig, ist es nicht richtig. Und ich habe einen Sonntag, die Welt am Sonntag, aufgeschlagen. Und ich war erstaunt, dass gerade die Welt am Sonntag mich beruhigt hat, zu sagen, wenn du eine schöpferische Pause hast, dann genieß sie nach allen Sinnen. Denn das wird unser neuer Lebenszyklus werden, dass wir Arbeit haben. Dann haben wir wieder mal keine Arbeit und man einfach diesem neuen Rhythmus sich unterstellen muss. Was aber viel wichtiger war, dass diese weltliche Zeitung eigentlich darüber sprach, wie erfülltes Leben aussehen kann. Erfülltes Leben nicht nur im Beruf, sondern dass erfülltes Leben verschiedene Facetten hat. Und ich habe bewusst mal diese Überschriften so gelassen, wie ich sie als Christ vielleicht nicht unbedingt schreiben würde, zumindest in Punkt 4 nicht, einfach um zu zeigen, dass es so original in der Welt am Sonntag gestanden ist, dass auf alle Fälle natürlich die Arbeitsstelle wichtig ist, einfach um seinen Lebensunterhalt zu verdienen, um auch Dinge zu machen, sich geistig fit zu halten. Aber dass das Tödlichste passieren kann, wenn Leute sich nur in diese eine Aufgabe in ihrem Leben konzentrieren und dass sie dann ausbrennen können. Insofern wurde dort geschrieben, dass diese 4 Punkte, die hier genannt sind, ganz wichtig ist, um einen Menschen zu haben, einen Arbeitnehmer zu haben, der absolut begeistert an seiner Aufgabe ist, weil er erfüllt wird von anderen Dingen. Und sie haben der Familie, und das war für mich so schön, einen unheimlich hohen Stellenwert gegeben, dass Familie ganz wichtig ist für den Ausgleich. Das musste jetzt nicht immer unbedingt ein Ehepartner sein, sondern auch ein intaktes Familienleben, wie auch immer, war dort genannt. Also die Singles unter uns müssen jetzt nicht erschrecken, sondern auch hier, denke ich, gibt es andere Möglichkeiten, um auch Kraft zu tanken, zu Hause, um wieder erfolgreich im Arbeitsleben zu stehen. Auch hier war es für mich so wichtig, dass ich in meinem Leben versucht habe, Familie und Beruf trotz aller Schwierigkeiten unter einen Hut zu bringen. Wir sind fast 21 Jahre verheiratet und wir sind 8-mal umgezogen. Insofern kann man sehen, es war nicht unbedingt so eine ruhige Zeit, sondern wir haben einiges durchgemacht. Und ich hatte ganz früh schon in der Zeit meiner Konzerntätigkeit, wo man ja oft auf Seminaren unterwegs war und nutzlos wochenlang rumgesessen ist, um irgendwelche Seminare zu machen, da hat man sie ja meist vorgestellt und dann wurde man immer gefragt, was war denn dein Lebensmotto, was ist dein Lebensmotto? Mein Motto war, ich schaffe es auch mit einer Frau. Das hat zu Schmunzeleien geführt, weil man erst so gar nicht damit anfangen wusste, aber ich wusste genau, dass ich mit diesem Motto in den nächsten Tagen gute Ansatzpunkte haben werde, dass Leute mich ansprechen werden und dass ich zum Gesprächspunkt werde. Auslöser war für mich einfach, dass es bei Konzernen üblich war, je höher man kam, war es eben die zweite, die dritte oder die vierte oder was auch immer. Und für mich war klar, wenn ich dieses Motto wirklich zum Leben lassen will, also wenn das wirklich Realität werden soll, was ich damals noch nicht wusste, heute kann ich sagen, zumindest 21 Jahre ist es Realität geworden, dann wusste ich aber auch genau, dass ich meinen Arbeitstag und meine Woche entsprechend auch darauf ausrichten muss. Ich muss ja irgendwas tun, damit es leben kann. Und so war für mich ganz wichtig, dass ich immer geguckt habe, dass ich möglichst in der Nähe der Firma gewohnt habe und so zum Mittagessen nach Hause konnte. Ganz simpel. Und ich möchte auch hier Beispiele geben, die man nachmachen kann im Laufe des Abends, dass wir wirklich konkrete Dinge haben, wo wir vielleicht ansetzen können. Dass ich mittags nach Hause konnte, das hat oft zur Folge gehabt, gerade bei Wechseln von Beruf oder von Arbeitsstätten im Konzern, wo ich von Bielefeld nach Stuttgart, Stuttgart, Berlin gewechselt bin. Und wenn man so neu ist, wird auch darüber mal gelacht und so gab es auch dann Sprüche, gibt es heute wieder Königsberger Klopse. Ja, also sowas kommt und man muss wirklich seinen Weg gehen wollen, wenn man sagt, da kippe ich nicht um, weil es nicht Usus ist, dass man in der als Führungskraft mittags nach Hause geht, sondern da gibt es Geschäftsessen, da gibt es Kantinenessen, wo man ja einfach so den Tagesablauf nochmal mit den Kollegen bespricht. Und ich habe damals schon immer deutlich gemacht, dass ich das auch will, dass wir das auch planen, ein bis zweimal die Woche, aber 5 Tage hat die Woche und 2 bis 3 Tage möchte ich einfach sehen, dass ich mit der Familie zusammen bin, weil abends ist es später wird und dann oft das Kind im Bett war. Und das war ein Punkt, der mir geholfen hat, schon mal immer wieder Prioritäten neu zu setzen. Der zweite Punkt, da wurde ich auch oft ausgelacht, war Termine in den Kalender einzutragen. Auch dort gab es Anfeindungen und eine arme Familie, wenn die schon so weit hat, dass sie in deinen Geschäftskalender muss, damit du Zeit hast. Meine Antwort war immer besser, sie einzutragen und die Termine wahrzunehmen, als gar nicht einzutragen und dann immer sagen, ich habe keine Zeit. Also es ist auch eine Frage der Prioritäten, wie man sie setzen kann. Ein ganz weiter wichtiger Punkt war für mich Umzüge. 8 Umzüge, der 9. steht bevor, nach Kassel in ein paar Monaten. 8 Umzüge haben wir gemacht und ich wusste von meinen Kollegen immer, dass sie sagten, Full Service, da werden die Lampen aufgehängt und die Bilder wieder aufgehängt, was soll ich zu Hause, da stehe ich nur im Weg. Aber die meiner Meinung nach nicht bedacht haben, dass auch psychisch einige Anspannung für Familie da ist, wenn man sich von einem Ort, an dem man lange gewohnt hat, wo man Freunde hatte, verabschiedet und an einen neuen Ort ankommt. Und ich habe durchgezogen, immer eine Woche Urlaub zu nehmen, auch wenn ich nur 2, 3 Monate im Amt war oder im Job war und war eine Woche wirklich zu Hause und wir haben gemeinsam die Verabschiedung vom alten Ort, die Einlebung in den neuen Ort gemacht. Und das Schöne war dann, wenn ich nach einer Woche wieder ins Büro ging, wusste ich eigentlich, dass zu Hause alles im Lot ist und ich konnte meinen Kopf wieder, zumindest die ersten Wochen danach, wieder aufs Geschäft richten. Also ganz banale Dinge, die man einfach bewusst jeden Tag neu sich überlegen muss, wie setze ich die Prioritäten und man glaubt gar nicht, wie viele Dinge man vereinbaren kann, wo man, wenn man nicht drüber nachdenkt, einfach sagt, ich habe überhaupt keine Zeit. Der weitere Punkt ist gesellschaftliches Engagement. Ich denke, das war für mich wichtig, dass auch hier die Zeitung schreibt, dass es ein ganz wichtiger weiterer, ein weiteres Standbein ist. Ich habe ein Interview von dem Otto Versand Juniorchef gelesen, ich habe den Vornamen jetzt vergessen. Der sagte, er legt Wert darauf, dass alle seine Führungskräfte ein Ehrenamt in Kirche oder Gesellschaft ausüben, weil er sagt, nur dann kriegt man das richtige Feeling für Leute, wenn es nicht nur um Geld und um Macht geht, sondern wenn es wirklich um ein gesellschaftliches Engagement geht. Und das hat mich ermutigt, auch nochmal hier darauf hinzuweisen, es ist wichtig, dass wir unsere Zeit auch diesem Engagement zur Verfügung stellen. Die größte Chance natürlich als, für uns als Christen ist die Spiritualität, die hier genannt wird. Ich denke, das, was wir an Glauben haben, was wir in der Bibel lesen, was wir in unserer Beziehung zu Jesus Christus haben, ist die größte Chance, die ein Arbeitgeber eigentlich haben kann, uns als Arbeitnehmer einzustellen, weil wir eigentlich den Frieden finden, die Kraft schöpfen können, um im Alltag unserer Frau und unserem Mann zu stehen. Jetzt kann man lange darüber streiten, wie ist das die prozentuale Aufteilung dieser Auflistung, was muss so sein. Ich habe mir natürlich auch Gedanken gemacht, wie könnte es denn sein, dass das wirklich so auch Realität wird. Und ich habe einfach gesagt, klar wird die Arbeitsstelle einen Riesenstellenwert in meinem Leben zunehmend wird's auslösen. Ich werde nicht mehr im 8-Stunden-Rhythmus am 8-Stunden-Tag meine Arbeit erledigen können. Insofern denke ich einfach mal, 60-70% meiner Zeit ist normal, wenn ich in der Arbeit stecke, in meiner Arbeit stecke. Also keiner soll jetzt ein schlechtes Gewissen haben, sondern ich kriege das ja gar nicht hin, was da vorne erzählt wird. Es ist wichtig, dass wir das erkennen. Und ich denke, wichtig ist, dass man einfach mal die Stunden in der Woche zusammenzählt und den Schlaf, den man braucht, abzieht. Und dann hat man die effektiven Stunden, die einem zur Verfügung stehen. Und dann kann man 60-70% finden. Und dann weiß man ungefähr, wie viel Zeit man bräuchte für die anderen Dinge. Und dieses kann Auswirkungen haben, eigentlich, dass ich den Burnout, der oft beschrieben wird, auch in Zeitungen, einfach umgehen kann, indem ich wirklich auf den 4 verschiedenen Säulen wirklich lebe und eine Säule hat von der anderen Nutzen. Ich denke, Hobbys können sich in allen 3 Säulen widerspiegeln. Mit der Familie gehe ich vielleicht Skilaufen und im Glauben rede ich gern und mache Referate Und im gesellschaftlichen Engagement komme ich mit Leuten zusammen. Also ich denke, das ist jetzt kein extra Punkt nochmal, wo kriege ich meine Hobbys unter, sondern Hobbys würden sich in einem dieser vier Punkte verstecken. Ich möchte gerne einen Chart jetzt mal auflegen. Woran merken wir denn eigentlich, dass wir unsere Priorität auf Leben, um zu arbeiten, gelegt haben, dass wir wirklich unser Leben darauf ausgerichtet haben, zu arbeiten. Und da möchte ich auch ganz praktisch werden, dass man das wirklich nachher im Auto auf der Heimfahrt überlegen kann, ob man selbst davon betroffen ist. Ich denke, das Wichtigste ist für mich erschreckend immer wieder, wenn der Erste zu mir sagt, also mein Gehalt empfinde ich als Schmerzensgeld. Ja, da wird also ganz deutlich, ich leide, ich habe keine Zeit mehr für andere Dinge, ich brenne aus und alles, was ich jetzt mache, ist so eine Schmerzlinderung, um mir irgendwelche Ersatzbefriedigung zu schaffen. Und ich denke, wer sein Gehalt wirklich empfängt für seine Leistung, die er genommen hat, kann auch im christlichen, im gesellschaftlichen Engagement damit einige Dinge tun. Der dürfte eigentlich nicht auf diese Verbindung Gehalt als Schmerzensgeld kommen, weil er einfach sieht, dass Gott einen als Haushalter eingesetzt hat und dass Gott einem viele Dinge anvertraut hat, aber dass wir auch wissen, dass wir letztendlich irgendwann auch mal als Rechenschaft dafür vor Gott stehen. Und insofern denke ich mal, ist Gehalt, wenn man ein größeres Gehalt bezieht, eine hervorragende Sache, um wirklich Gutes zu tun und Dinge abgeben zu können. Punkt 2 war für mich in den 2 Jahren Internet ganz wichtig, Handy Tag und Nacht eingeschaltet. E-Mail lief rund um die Uhr, also meine Frau ist heute Abend hier, insofern kann ich nichts erzählen, was nicht stimmt. Nachts um 2 Uhr E-Mails zu lesen, weil sie ganz wichtig waren und weil sie noch in der Nacht bearbeitet wurden, war für mich überhaupt kein Thema irgendwann mehr. Nachts um 1 Uhr mit irgendwelchen Leuten zu telefonieren, war auch keine Frage. Man gewöhnt sich sehr schnell an die Dinge und muss immer wieder neu überlegen, hoppla, was mache ich hier eigentlich, das kann doch nicht sein. Der 3. Punkt, Familie wird vertröstet. Das ist für mich auch so ein Punkt, der immer wieder kritisch wird, wenn vielleicht der Sohn abends am Telefon ist und ist ganz traurig, weil er eigentlich erhofft hat, dass ich heute abends zum Abendessen da bin. Und ich muss ihm leider sagen, es dauert noch 2 Stunden. Also auch die Reaktion des Sohnes nicht unter den Tisch fallen lassen, sondern wirklich aufnehmen, registrieren. Urlaube platzen, die ich geplant hatte, weil ja plötzlich was Geschäftliches wichtig ist. Abends Einladungen, die wir gemeinsam vorhatten, können nicht stattfinden, weil ich plötzlich abends einen Termin habe. Ich denke, da gibt es viele Signale, die ich aufnehmen kann, um zu spüren, hoppla, irgendwas verrutscht mir. Dann Gemeinde und sonstiges christliches Engagement gehen zurück. Und da sage ich mal, ist der Teufel, die Versuchung ja sehr vorsichtig. Wenn wir als Christen plötzlich merken, wir kommen ab, und das passiert von heute auf morgen, merken wir das, dass wir plötzlich sagen, hoppla, wir haben keine Verbindung mehr zu Jesus. Aber ich denke, wir werden ja permanent über Jahre in die Versuchung gestellt, ach, heute ist der Tag war so anstrengend, heute Abend hinzugehen, das musst du nicht. Sonntag schlaf doch mal aus. Das ist doch wunderbar, mal einen Vormittag, wo mal kein Stress ist. Also auch hier denke ich, das einfach wahrnehmen, wenn man plötzlich in der Gemeinde und an sonstigen Dingen sein Engagement zurückfährt, wegen den beruflichen Dingen. Auch das war für mich wichtig, dass ich immer wusste, dass ich Engagementsweg bei Christen der Wirtschaft wie in der Gemeinde wahrzunehmen habe, um auch in der Arbeit wirklich das Volle geben zu können. Und erstaunlich war da für mich immer, dass eigentlich die Arbeit darunter nicht gelitten hat, dass ich immer plötzlich doch Leute auch gefunden habe, die das mitgetragen haben und dass wer dazu steht, auch wer dieses Vertrauen auf Jesus Christus haben kann, er geht mit, er schickt uns ja nicht einfach los und sagt, dann wollen wir mal gucken, was daraus wird, sondern wenn man diesen Schritt wagt, dann wird er mitgehen und man wird Wunder sehen, die man vielleicht so theoretisch gar nicht erfassen kann, aber einfach sagt, das kann ich nicht, der Wettbewerbsdruck ist so groß, da wollen andere Leute an mir vorbeiziehen. Das sind so die menschlichen Überlegungen, aber wenn man sich auf Gott verlässt, wird man plötzlich Dinge sehen, dass Gott das will, dass ich mich um die Familie, um die Gemeinde und um andere Dinge kümmere. Der letzte Punkt ist dann, für freundschaftliche Kontakte keine Zeit mehr haben. Auch das halte ich für eine ganz, ganz wichtige Sache, Korrektur zu erfahren von Freunden. Da merke ich auch selbst in der Zeit, ich habe ein Jahr in Zürich jetzt gelebt, wo ich das Wochenende gependelt bin, wie schnell man in der Gefahr lebt, praktisch Dinge einfach eben hinten anzustellen. Also Merkmale, woran man erkennen kann, ob jetzt wirklich ich lebe, um meine Arbeit meistern zu können. Dazu fällt mir das Wort ein Workaholic. Das wird auch oft strapaziert. Ich denke mal in den letzten Jahren komischerweise nicht mehr so, weil wahrscheinlich alle Workaholics sind und es fällt gar nicht mehr so auf. Früher gab es da so Vereinzelte, die haben noch nachts die Lampen angehabt. Heute ist es normal. Aber ich denke, für mich war wichtig zu erkennen, dass Workaholic nicht einer ist, der viel arbeitet, sondern der nichts anderes hat als seine Arbeit. Und darum krank ist vor Arbeit. Und ich denke mal, das ist der Unterschied. Nicht einer, der viel arbeiten muss, ein schlechtes Gewissen haben, zu sagen, ich gehöre in diese Kategorie, sondern ich denke, Workaholic ist wirklich einer, der alles in diese Arbeit steckt und daraus praktisch sich identifiziert. Drogen- und Alkoholsucht kennen wir, das ist Teil unserer heutigen Gesellschaft, aber ich glaube, dass auch mittlerweile andere Süchte, und dazu will ich die Internetsucht auch stellen. Internetsucht hat heute einen großen Stellenwert. Herr Stengel ist ja hier von Zina, der das sagen kann, es gibt Beratungsstellen, die wirklich helfen, wie Leute vom Computer wegkommen und was anderes machen, die Arbeitsplätze aufgeben, die nicht mehr pünktlich zur Arbeit kommen, die Nacht nicht mehr schlafen, die morgens total verdreht sind, weil sie letztendlich in diesem Internet sich immer weiter durchgelinkt haben und die ganze Nacht um die Ohren geschlagen haben. Ich möchte jetzt einen Alternativchart mal auflegen, wie das vielleicht anders aussehen kann. Das ist auch ein Lebensweg. Der fängt auch mit Schulabschluss an. Ich denke, hier können wir erkennen, dass es einen ganz anderen Verlauf hat. Und für mich, wenn man das so durchgeht, mit ersten Erfolgen im Beruf, die immer dazu holen. Es gibt Prioritäten, die sich von Jahr zu Jahr ändern können. Es wird Prioritäten des Studiums geben, es wird Prioritäten an der Familiengründung geben, dann wird es Prioritäten geben für die ersten Schritte im Beruf, dass hier sehr vieles von dem, was wir gerade gehört haben, der vier Säulen, praktisch erkennbar ist. Und dass wir als oben möchte. Und hier wird erfülltes Leben ausgedrückt. Und mir wird gerade so deutlich in der Phase, wo wir mit unserem Sohn sind, mit 10 Jahren, dass daran wir als Eltern einen großen Anteil haben. Was leben wir vor? Worauf setzen wir unser Vertrauen? Was leben wir unseren Kindern vor? Ist Geld das, was uns unser Vertrauen ausmacht, worum wir sagen, das wird alles schon gut werden? Oder ist wirklich unser Glaube das, was unser Leben ausmacht? Ist Leistung alles, was im Leben zählt? Geben wir das unseren Kindern mit? Oder hat das Leben viel weitreichendere Facetten, was es bieten kann? Und das fängt ganz früh an, oft schon bei der Umschulung von der Grundschule. Wir haben einen Sohn, der ist lernbehindert, hat Lernschwierigkeiten. Den haben wir adoptiert und man sagte uns schon ganz früh, wir hoffen, dass Sie keinen Wert darauf legen, dass Ihr Sohn Abitur macht. Und wir konnten damals mit einem klaren Ja sagen, das ist für uns nicht die oberste Priorität. Wir erleben aber jetzt, gerade wo er in die Umschulungsphase kommt, wo wir Elternabende haben, wo Schulen sich präsentieren, dass es für Eltern ohne Untergymnasium eigentlich nichts mehr gibt. Ja, also Realschule ist ein absolutes Negativzeugnis und Eltern kämpfen darum, dass Kinder auf die Gymnasien kommen, sodass die Gymnasien jetzt eingeführt haben, sie können es nicht verhindern, dass Eltern sie zwingen, die Kinder auf dem Gymnasium anzunehmen, aber es gibt das Recht, dass sie nach einem halben Jahr aufs Realschule zurückgestuft werden können, ohne dass sie die Eltern fragen können. Einfach um dem zu entgehen, dass Kinder dermaßen permanent unter Druck gestellt werden, dem sie nicht standhalten können. Und wenn es positiv in Anführungsstrichen läuft, dann wird es ähnlich dieser Aufzählung, der ersten Aufzählung, das Kind die Prioritäten setzen und alles in diesen Erfolg des Berufes investieren und sich auch über diesen identifizieren. Und läuft es schlecht, dann denke ich, werden sie von der Schule gehen, die Schule gar nicht beenden, wie es heute immer mehr Schüler tun, die nicht zum Abitur durchlaufen, sondern die ein Jahr vorher, was für die Eltern zum Entsetzen ist, ein Jahr vorher alles hinschmeißen und irgendwo anders hingehen. Die Frage an uns ist einfach, welche Werte haben wir unseren Kindern mit auf den Weg gegeben? Sind sie einfach in der Verpflichtung, dass Leben über die Arbeit praktisch verifiziert wird oder haben sie andere Möglichkeiten mitbekommen? Wäre es nicht hilfreicher, so machen wir es im Augenblick gewesen, ihre Begabungen und Fähigkeiten gemäß ihrer Zukunft zu planen. Ich denke an Berufe wie Schreiner, an Gärtner, die wirklich lebenserfüllend sein kann, weil man in diesen Berufen viel handwerklich erreichen kann, was man sehen kann, was man messen kann. Und wir sehen es im Augenblick auch bei unserem Sohn, dass er sehr gerne im Augenblick gut Gartenarbeit macht, dass wir sagen, meine Güte, wenn wir den da reinstecken, ja, der wird glücklich. Mein Bruder war ein Beispiel, der absolut guter Sportler war, aber meine Eltern meinten damals, Sport wäre nichts für die Zukunft. Der Informatik studierte, der absolut frustriert war, weil Mathematik und Sport ist nun so weit weg von irgendwas, dass er alles geschafft hat, sein Studium, sein Abschluss, die ersten Berufsjahre, aber jetzt mittlerweile Taxi fährt, weil er einfach sagt, der Job bringt ihm keinen Spaß und den ganzen Tag vorm Computer sitzen. Auch nur ein Beispiel, wie man sehr früh durch den Druck und durch Wünsche, die man selbst vielleicht nicht erreichen konnte, meint, den Kindern was Gutes zu tun und man schiebt sie auf eine Bahn, wo sie eigentlich gar nicht hingehören. Es fängt also sehr früh an, mit Gott darüber zu sprechen, was mein Leben ausmachen soll, was Gott mit mir vorgesehen hat. Ich denke, Gott hat einen Plan mit jedem Einzelnen von uns, der hier sitzt. Den meisten Christen ist der Begriff Berufung bekannt und vertraut. Paulus, so lesen wir in der Bibel, wurde zum Apostel berufen. Missionare berichten häufig wie Pastoren, dass sie in diesen Dienst berufen sind. Und bei den normalen Berufen, dann sagen wir einfach, nee, das ist eigentlich unser Weg und das haben wir gemacht. Und lassen Gott eigentlich außen vor. Und ich erlebe immer wieder, dass Menschen wirklich in normale Berufe und Berufungen erleben, in normale Berufe, wo Gott sie wirklich reinstellt und wo sie zum Segen werden können, weil nicht Geld, Gehalt und andere Dinge oberste Priorität haben, sondern die Menschen, Arbeitsbedingungen zu schaffen, die es menschenwürdig machen, dass Leute nicht mit Angst zur Arbeit gehen, sondern dass sie kreativ sein können und ihre Arbeit gestalten können. So habe ich auch meinen Lebensweg immer auch als Vorgesetzter erlebt, Menschen Möglichkeiten zu geben, sich zu entfalten. Das wissen wir alle, wenn Menschen Angst haben, werden sie nicht kreativ sein. Dann werden sie nur gucken, dass sie den Anforderungen irgendwie gerecht werden. Und wenn Menschen angstfrei sind, dann werden sie kreativ sein. Dann werden sie manchmal in Erstaunen versetzen, was alles möglich ist. Die Bibel bezeugt, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Das ist nebenbei auch unser Trauspruch, den wir schon so oft erlebt haben, gerade so in Höhen und Tiefen. Der steht in Römer 8, Vers 28 und hat uns oft schon in unserem Leben begleitet. Da möchte ich so den ersten Einschnitt machen, auch weil Virginia Tarun sagte, beneidenswert, habe ich zum ersten Mal jetzt so von ihr gehört. Ich würde dem recht geben, bis vor 3 Jahren war es wirklich so, dass wir uns selbst als Familie oft gefragt haben, woran liegt das und wie kommt das? Und der Einschnitt kam eigentlich dann Anfang 99. Da habe ich wirklich erfahren, was erfülltes Leben wirklich heißt, als ich meine Arbeitsstelle verlor und plötzlich diese 3 anderen Säulen, Familie, Gemeinde, CEW, Freunde, für mich absolute Wichtigkeit bekam. Und ich merkte, wenn ich 100% in die Arbeit gesteckt hätte, hätte ich wahrscheinlich jetzt ein größeres Problem. Ich war aufgefangen. Ich hatte hier bei Georg von Opel gearbeitet, dort gab es einen Gesellschafter und wie es dann so kommt, ist der 30 Jahre und der wollte rein. Da habe ich gesagt, dann gehe ich raus. Aber es ging alles so schnell, dass ich so das Gefühl hatte, als ich zu Hause war, ich bin so 24 Jahre durchs Berufsleben wirklich gehetzt, habe mein Studium berufsbegleitend gemacht, es waren 24 Jahre wirklich Vollgas und ich habe dann immer einen Traum gehabt, ich fahre mit dem Auto über die Autobahn mit 180, mache eine Vollbremsung, lasse den Motor auf, die Tür auf, gehe in den Wald und höre das Vogelzwitschern. Das war so meine Erfahrung, die ich machte in der Phase, wo ich dachte, so kam ich aus dem Volldampf raus und war plötzlich Ruhe, Frieden, es hat keiner gefragt, wann ich morgens mehr aufstehe. Und das ist auch eine neue Erfahrung. Schlafen Sie morgens mal und keiner fragt mehr, ob Sie jetzt um 8 oder 9 Uhr aufstehen, weil im Augenblick braucht Sie niemand. Das ist eine ganz neue Erfahrung, während ich früher mal sagte, ich muss bei der Besprechung dabei sein, da muss ich um 7:30 schon dabei sein, ist man plötzlich in einer Situation, wo es ganz anders geht. Da wusste ich zum ersten Mal, was es wirklich heißt, dass Arbeit ein Teil des Lebens ist. Und Gott hat mich damals 1 Jahr aus diesem Arbeitsprozess rausgenommen. Im Nachhinein kann man immer sagen, das liegt schon 2 Jahre, 2,5 Jahre zurück. Kein Problem, aber 1 Jahr, wenn man drinsteckt, ist eine riesige Zeit. Und was ich merken musste, war einfach, dass ich glaubte, dass ich meine Dinge managen kann, dass ich alle Kontakte habe und dass ich alle Netzwerke verfüge, um relativ schnell wieder unterzukommen. Und Gott hat das auch zugelassen. Er hat mir immer wieder gezeigt, du hast überall Kontakte. Und es ging alles bis 11:58. Und 11:58, wo ich eigentlich wusste, jetzt kriege ich die Unterschrift, hat er so richtig so schön die Tür ins Schloss fallen lassen und hat mir wieder demonstriert, wenn du dich nicht auf mich verlässt, dann werden wir das Spielchen vielleicht noch einige Zeit machen, aber mal gucken, wer zuerst nachgibt. So habe ich es wirklich erlebt, dass Gott immer wieder demonstriert hat, jawohl, menschlich gesehen war das alles klar, wäre auch deine Aufgabe gewesen, aber du wolltest es machen. Und was ich erfahren habe, war dann, dass meine stille Zeit viel intensiver wurde und dass ich einfach Zeit hatte. Ich hatte ja plötzlich keinen Termin mehr und ich merkte, dass Gott mir in dieser stillen Zeit vieles dann gesagt hat, woran ich arbeiten muss. Und dass er mit mir einfach einen Weg gegangen ist, den ich so nicht kannte. Und der war alles andere als beneidenswert. Den haben viele auch meiner Freunde miterlebt, weil es mich wirklich umgehauen hat nach 41 Jahren. Ich war damals 41, dass sowas man gar nicht gewohnt war und plötzlich mit diesen Dingen auch fertig werden müsste. Und entscheidend ist für mich heute, dass bis heute Gott mich nicht mehr in mein vertrautes Umfeld zurückgeführt hat. Das, was mein Wunsch eigentlich immer wieder war, zurück ins Automobilgeschäft, ist eigentlich heute nicht mehr, bis heute nicht das Thema. Anfang 2000, als ich wirklich nichts gemacht hatte, ich habe dann irgendwann erkannt, Gott, okay, du musst es tun, kriegte ich einen Anruf von einem christlichen Personalberater, der sagte, Johannes, ist alles geregelt, du kannst sofort anfangen, du kannst in Bad Homburg wohnen bleiben, es geht morgen los. Wir kamen gerade aus der Stadt zurück und waren so in Gedanken, das war 1 Jahr und 1 Monat her und wir konnten überhaupt nicht glauben, was wir gehört haben. Und ich hatte mir eigentlich gewünscht, aha, jetzt kommt ein Angebot als Geschäftsführer von einer Handelsgruppe oder wieder beim Konzern oder was auch immer. Und wir riefen zurück und was sagte er? Er sagte, ja, es ist im Internet und du musst nach Paris fliegen. Da sind Investoren, die wollen in Deutschland starten. Und wir sind am Telefon und hatten so einen Frust, wo wir sagten, meine Güte, das will ich doch gar nicht. Eine Ein-Mann-Show, das ist gar nicht mein Ding. Und das kann ich auch gar nicht. Und plötzlich waren diese Gedanken da. Und Gott hat dann mich wirklich an die Hand genommen und hat gesagt, ich werde mit dir gemeinsam diese Schritte gehen, auch wenn du selbst meinst, dazu bist du gar nicht geeignet, das kannst du gar nicht. Und da muss ich wirklich sagen, ab dem Tag, wo ich losgegangen bin, hat Gott mich wirklich an die Hand genommen. Ich habe Dinge erlebt, die ich die 20, 24 Jahre vorher nie erlebt habe, weil es immer in Formen und Strukturen gepresst war, wo es eigentlich kein Links und kein Rechts gab. Und er hat mir wirklich bewiesen, dass er mir Menschen an die Seite stellt, die mir helfen, dass er und das läuft alles, wie es dann so kommen musste, stiegen die Investoren das erste Mal aus und ich war eigentlich gerade am Starten und plötzlich sagte Gott, nee, es gibt eine Firma in der Schweiz und die sucht genau dich mit dem Programm, du gehst nach Zürich. Und ich sagte auch, Herr, wieso soll ich nach Zürich gehen? Jetzt war doch in Frankfurt und das war alles ideal, auch für die Familie. Und auch da, muss ich sagen, bin ich wieder losgegangen und dachte, gut, wenn Gott will, dass ich nach Zürich gehe, wird es auch mit Christen der Wirtschaft laufen und wird manche Dinge klar werden. Und ich bin nach Zürich gegangen, ein Jahr unten gewesen und habe immer gesagt, wenn ich montags morgens von zu Hause losfuhr, von Bad Homburg Richtung Zürich, habe ich immer gesagt, Herr, ich bin mal gespannt, wie du das auflöst, dieses Problem. Und es war mittlerweile klar geworden, wir können nicht in die Schweiz ziehen, einmal aufgrund der Schulprobleme unseres Sohnes, weil es kein Schulsystem gibt. Auf der anderen Seite wusste ich, dass ich über Jahre nicht machen möchte, dass ich jetzt zum Wochenende nach Hause komme. Und Gott hat es dann wirklich so gemacht, dass auch diese Firma, die Investoren ausgestiegen sind, ich aber noch rechtzeitig alle Firmen weiterverkaufen konnte und ich eigentlich nur voll Staunen jetzt da stand und sage, ja, was soll das? Mal gucken, was jetzt wieder kommt. Ich wieder meine ganzen Kontakte in den letzten 4 Monaten zum Tragen gebracht habe und dachte, okay, es wird sich was Neues finden. Und Gott mir auch jetzt wieder gezeigt hat, dass nicht die Dinge, die ich anpacken wollte, zum Tragen kommen, sondern dass er mit mir einen ganz anderen Weg gehen wird. Und ich werde jetzt im 1.4. in die Finanzbranche einsteigen, wo ich erst dachte, Herr, was soll das? Und das ist nicht mein Metier, wo er mir ganz klar gezeigt hat, dass auch er wieder mitgehen wird, wie in den 2 Jahren zuvor, die trotz allem sehr erfolgreich gewesen sind, weil ich eine Menge Dinge gelernt habe, mit Mitarbeitern umzugehen, mich einfach auch auf Gott zu verlassen, dass ich bereit bin, mit ihm diesen Weg zu gehen und die Familie auch wieder mitnehmen werde. Und heute, wenn ich so oft an das Gebet denke, Herr, wie willst du dieses Problem Zürich-Bad Homburg lösen? Da macht auch Gott dort keine großen Probleme. Es waren 450 Kilometer und ich denke mal, irgendwo in Kassel werden wir vielleicht so 400 Meter bis zu 4 Kilometer auseinander wohnen, dass Gott einfach das K weggenommen hat, vielleicht aus den 450 Kilometer 450 Meter gemacht hat und ich wieder erlebe, wie Gott wirklich aus Dingen, wo ich als Mensch sagen muss, ich bin gespannt, plötzlich ganz tolle Wunder machen kann und uns diese Wunder auch sehen lässt. In den 3 Jahren habe ich viel mit Gott gesprochen und ich habe gedacht, es hängt eigentlich die letzten 3 Jahre zusammen, dass er nicht will, dass ich selbst was praktisch mache, meinen Weg plane. Und ich musste plötzlich feststellen, hoppla, das war seit Berufsbeginn bei mir so, dass Gott mich Dinge geführt hat, dass ich nicht ein einziges dazu beigetragen habe, meine anderen Versetzungen. Ich wurde dann erinnert, dass ich 1974 mich bei Mercedes beworben habe, damals Realschulabschluss, der alles andere als gut war. Und ich habe selbst die Bewerbung hingeschickt und kriegte ein paar Wochen später zurückgemeldet, nee, alle Plätze sind besetzt, wir haben keinen Platz für Sie. Und 4 Wochen später, 5 Wochen später ging ich zum Arbeitsamt, habe mich erkundigt und sagten die mir plötzlich, Mercedes-Benz sucht jemand. Und da habe ich gesagt, das kann gar nicht sein, da habe ich eine Absage. Nö, Ihre Daten wären neu und die wären schon richtig. Und da habe ich gesagt, gut, okay, geben Sie es mir nochmal mit. Habe das meinem Vater gesagt und wollte wieder was auf den Postweg schicken, um alles wieder abzuschicken. Und er sagte, nee, wir fahren da direkt hin. Und direkt dahin zu fahren, war mir natürlich peinlich, weil ich dachte, nee, komm, das machen wir nicht. Er hat sich durchgesetzt, wir sind dorthin gefahren. Wir kamen nur bis ins Sekretariat und sagte die Sekretärin, wissen Sie, die Unterlagen interessieren mich eigentlich gar nicht. Wir haben heute damit der Aufnahmetest um 15 Uhr. Bringen Sie Ihren Sohn um 15 Uhr hin, dann werden wir weitersehen. Und da saß ich mit 20 anderen und siehe da, ich kam unter 2er Auswahl. Wir hatten dann ein persönliches Gespräch. Und dann sagte plötzlich der kaufmännische Leiter, aber irgendwie kommt mir Ihr Name bekannt vor. Und dann sagte, ja, also ich habe 4 Wochen von Ihnen eigentlich ein Schreiben erhalten. Aber ich konnte durch diese Test und durch die persönliche Beziehung konnte ich so viel aufbauen, dass er sagte, nee, ich nehme Sie. Und ich habe bei diesem Konzern 24 Jahre gearbeitet. Und das wurde mir jetzt eigentlich so bewusst, dass Gott nicht vor 3 Jahren damit angefangen hat, mir zu zeigen, dass er es machen will, sondern dass es bei mir ganz früh war, dass er meine Bewerbung abgelehnt hat, mir dann nach 4 Wochen gezeigt hat, jetzt zeige ich dir nochmal, wenn ich dich dahin haben will, wie es dann richtig geht. Und so war es eigentlich mein ganzes Leben, dass immer Leute auf mich zukamen, die sagten, ich glaube einfach, dass Gott dich an diesem oder jenem Platz vorhat und dass ich nichts machen musste. Und dieses eine Jahr und auch jetzt die 3 Monate habe ich immer wieder gemacht, weil ich glaubte, Gott hat mich beschenkt, dass ich auch selbst initiativ werde. Und ich habe erlebt, dass Gott sagt, nee, Vertrauen von dir möchte ich haben. Du bist der Macher, aber in dem Bereich will ich von dir einfach absolute Passivität und du wirst staunen, was ich mit dir vorhabe. Gottes Gedanken, so heißt es, sind nicht unsere Gedanken und seine Wege sind nicht oft unsere Wege. Aber ich denke, für meinen Beruf, für das, was ich ausführe, was ich mache, muss es eine klare Vision geben. Die Frage ist auch an Sie, haben Sie eine klare Vision von Ihrem Berufsleben, von Ihrem Leben überhaupt? Wissen Sie, was Gott mit Ihnen vorhat, wo er Sie hinhaben möchte, ob es der richtige Platz ist? Und dabei scheint mir nochmal ganz wichtig, auf Prioritäten setzen, nochmal hinzuweisen, das, was wir vorhin besprochen haben, und dass wir einfach so, wie dieses Bild es zeigt, könnte vielleicht ein bisschen schwach sein, doch, gut. Dass wir ab und zu einfach immer wieder wie dieser Hubschrauber hochsteigen müssen und von oben mal gucken müssen, in dem Labyrinth, wie wir uns befinden. Da könnte man jetzt dieses Beispiel mit der Maus mit der Hamster im Hamsterrad machen oder was auch immer, dass wir uns wirklich angucken, wo stehen wir eigentlich, wo ist der Ausgang. Und den erkennen wir nicht, wenn wir drinstecken, sondern wenn wir einfach uns abheben. Und dieses Abheben, dieses Drüberfliegen und gucken, wo man eigentlich steht, möchte ich eigentlich in Bezug bringen auf die Beziehung mit Jesus Christus. Ich denke, wir haben die einzige Chance, abheben zu können mit ihm, indem wir uns ihm anvertrauen und ihm sagen, ich weiß im Augenblick nicht, wie es weitergehen soll, aber du kannst es alles viel besser gucken. Und für mich war der Trost immer wieder, wenn ich eine Absage bekam, auch in dem einen Jahr, dass ich immer wusste, okay, es ist im Augenblick schmerzlich, aber Gott guckt schon lange in die Zeit voraus. Und er hat auch heute gesehen, 2 Jahre danach, wo ich stehe und wie es weitergeht. Und das, denke ich, gibt unheimlich Trost, Ruhe und Gelassenheit und Kraft für den Alltag, um einfach abheben zu können und zu gucken, wie Gott mich aus dieser oder jenen Situation rausholen kann. Die Bibel kann da auch wiederum wunderbar helfen, um richtig Prioritäten zu setzen, um zu sehen, was der Mensch eigentlich ist. So können wir im Psalm 90, den Versen 10 bis 12 lesen, vielleicht leben wir 70 Jahre, vielleicht sogar 80, doch selbst die besten Jahre sind Mühe und Last. Wie schnell ist alles vorbei und dann sind wir nicht mehr. Und da können wir nur noch beten, Herr, lass uns erkennen, wie kurz unser Leben für dich selbst ist, damit wir zur Einsicht kommen. Welche Relation bekommt unser geschäftlicher Druck, aber auch unser familiärer Druck, wenn wir die Ewigkeit, wenn wir die Zukunft mit einbeziehen? Das ist doch eine ganz andere Perspektive, wenn ich weiß, es geht weiter in die Ewigkeit, als wenn man fragt, was ist mit dem Tode ist alles aus. Mir hat es immer wieder geholfen, dass als ich als Verkäufer unterwegs war oder auch als Verkaufsleiter, dass ich immer wusste, später fragt mich mal keiner nach Marktanteilen und wie viele Autos und wie viele Absatzzahlen und wie viele Akquisitionen, was auch immer. Das ist vollkommen unwichtig. Das sind Dinge, die ich brauche, um meinen Lebensunterhalt zu erzielen. Und ich muss die beste Leistung bringen, die mir Gott als Begabung auch geschenkt hat. Aber diese Perspektive auf die Zukunft war das, was mir immer wieder Gelassenheit geschenkt hat, zu sagen, nee, es ist zwar wichtig, aber es ist nicht alles. Und wenn es nicht läuft, wird es auch andere Möglichkeiten geben. Und diese Gelassenheit schenkt eben auch diese Hubschrauberperspektive, dass ich einfach abheben kann und mit Gottes Auge und mit Gottes Hilfe wird ich dann auch sehen können. Wenn wir aber arbeiten, um zu leben, dann gehört auch, und das ist ganz wichtig, das Ausruhen dazu. Das Ausruhen von meiner Arbeit. Dazu gibt es auch im Alten Testament schon in Prediger 3, Vers 22 ein Vers, so habe ich eingesehen, dass der Mensch nichts Besseres tun kann, als den Ertrag seiner Arbeit zu genießen. Das hat Gott ihm zugeteilt. Innehalten ist eine Aufforderung und sich wirklich freuen über das, was man erreicht hat, was man durch Gott geschenkt bekommen hat, ist ganz wichtig. Und dabei brauchen wir kein schlechtes Gewissen zu haben, denn Gott selbst ruhte von seinen Werken. Schon bereits im 1. Buch Mose 2, Vers 2 lesen wir, und er ruhte am 7. Tag von all seinen Werken, die er getan hatte. Er freute sich daran, denn es war sehr gut. Und unser Vorbild, denke ich, ist im Himmel. Gott arbeitete, also arbeitet auch der Mensch. Und Gott ruhte, also ist auch unsere Aufgabe, wirklich mit einem ruhigen Gewissen uns auszuruhen, uns Schonzeiten zu gönnen. Wo holen wir unsere Kraft her für jeden neuen Tag? Neben dem 7. Tag in der Woche richtete Gott auch die Nacht ein. Das finde ich eine ganz geniale Idee, dass es plötzlich dunkel wird und man eigentlich schlafen muss. Die Dunkelheit ist auch ein Teil schöpferischer Pause, die Gott einem wirklich geschenkt hat. Und früher war es uns Menschen fast unmöglich zu arbeiten, also die Generation noch vor uns. Aber seit der Erfindung des elektrischen Lichts haben wir auch Möglichkeiten gefunden, diese göttliche Einrichtung auszuschalten und die Nacht zum Tag zu machen. Es gibt leider Menschen, die so sehr von ihrer Arbeit beherrscht werden, dass sie glauben, dass die Stunden, die sie im Bett verbringen, reine Zeitverschwendung sind. Da kann man sie ja nur wundlegen oder sonstige Dinge hört man immer wieder. Ich denke, auch die Zeiten, das genieße ich wirklich, dass ich im Bett liege und wenn ich den Tag Revue passieren lasse, ist es für mich ein großartiges Geschenk, wirklich diese Nachtruhe zu haben. Und ich sage immer, Gott, Dank, dass für dich diese Nacht gibt und dass man so den Tag einfach nochmal in seine Hände legen kann, um dann gestärkt auch wieder aufstehen zu können. Aber nicht nur körperlich brauchen wir Erholung für unsere Seelen. Jesus spricht, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, steht Matthäus 11, 28 und 29. Und Ruhe finden für unsere Seelen werden wir nicht in der Welt. Ruhe zu finden ist eine Gabe Gottes. Denn Jesus selbst hat uns diese Ruhe versprochen. Die Welt sucht ihre Ruhe an falschen Stellen nach Frieden für die Seele, nämlich in Sport, in Freizeit, in Hobby, in Musik, Alkohol und Drogen, um nur ein paar Dinge zu nennen. Aber ich denke, das Wichtigste ist, dass wir wirklich den Frieden suchen in Jesus Christus. Ich möchte zum Abschluss nochmal so ganz praktisch Möglichkeiten geben, wie Sie jetzt so, wenn Sie nach Hause gehen, in die Zukunft gehen, vielleicht Ansätze finden zum Gegensteuern, wenn Sie merken, es läuft in irgendeine verkehrte Richtung, dass Sie vielleicht an dem einen oder anderen Punkt sagen, ich fange an, das zu verändern. Das Erste hört sich ganz an, aber ich glaube, jeder, der sich kennt, weiß, dass es ganz schwer ist, Nein sagen zu können. Wie oft werden wir gefragt von allen möglichen Seiten und wir sagen, ja, weil wir ihm Gefallen tun wollen, weil wir sagen, wir können jetzt nicht enttäuschen. Ich habe es gerade Sonntag wieder erlebt bei Christen der Wirtschaft, da kam jemand auf mich zu und wollte was. Und ich habe mir bewusst gesagt, wenn am Wochenende jemand kommt, du hast gerade dein Amt abgegeben, du sagst auf alle Fälle Nein. Ich war also sehr gut trainiert, der kam und fragte mich und ich habe gleich so ein schnelles Nein gesagt und er war vollkommen fassungslos und war beleidigt und ich habe gedacht, oh Schiede, so schnell hättest du es auch nicht machen sollen. Aber das war das Zeichen für mich, dass ich mich darauf programmiert hatte, wirklich zu sagen, ich gehe in dieses Wochenende rein und sage wirklich Nein, ich habe im Augenblick genug getan, ich habe gerade was abgegeben, ich muss mich vorbereiten auf den 2. April und ich möchte Nein sagen. Ganz wichtig, lernen Sie das, auch das Nein sagen gibt Ihnen Möglichkeiten, vielleicht nachher doch noch Ja zu sagen. Aber Sie haben erstmal die Entscheidung für sich, ob Sie es nachher umwandeln wollen in ein Ja oder ob Sie es bei dem Nein belassen wollen. Auf der anderen Seite habe ich oft erlebt, wenn Leute anfragen, sind sie so unter Druck, wenn sie erstmal sagen, ich überlege mir es noch, rufen die sowieso schon den Nächsten an und der macht es dann. Also auch, vielleicht wenn es Nein noch zu schwer ist am Anfang, einfach sagen, ich überlege mir es. Das ist vielleicht der Zwischenschritt, der auch helfen kann. Der zweite Punkt war für mich ein ganz wichtiges Motto während meiner Konzernzeit. Das Motto, es geht auch ohne mich. Im Konzern gibt es 1000 Besprechungen. Ja, und ich habe gesehen, wie Kollegen überall meinten, sie müssen überall dabei sitzen, damit sie gesehen werden, auch wenn sie kein Wort gesagt haben, aber der war dabei, damit sie einfach so alles mitkriegen. Und ich habe ganz bewusst für mich gesagt, ich habe das Motto, es geht auch ohne mich, ich möchte nichts auf meinem Schreibtisch haben, keine Sitzung haben, wo ich weiß, sie tangieren mich nicht. Ich hatte zum Beispiel mal einen kaufmännischen Geschäftsführerkollegen, der in allen meinen Vertriebssitzungen dabei sein wollte. Wo ich sage, ein absoluter Wahnsinn, ich bin nicht in deinen kaufmännischen Dingen auch nicht dabei. Er hätte in der Zeit viele Dinge machen können, wo er abends 2 Stunden eher nach Hause gekonnt hätte. Nein, aber er hatte Angst, wenn ich nicht dabei bin, geht irgendwas ohne mich. Und das Dritte ist Gelassenheit. Lassen Sie sich wirklich Gelassenheit schenken, dass Sie nicht ständig über alles informiert sein müssen. Alles, was Sie an zusätzlichen Informationen kriegen, wird Sie auch beschäftigen. Sie werden sich irgendwo verantwortlich fühlen und versuchen, darauf einzugehen. Ich habe es auch immer so gemacht mit Unterschriftsmappen. Ich habe mich ganz schnell von Unterschriften verabschiedet, weil ich sage, jede Unterschrift, die ich leisten muss, heißt auch, ich muss es durchlesen und machen. Hat mir auch geholfen, an der einen oder anderen Stelle abends eine Stunde eher, anstatt 10 dann um 9 zu Hause zu sein. Dann der Punkt, den ich schon sagte, Termine für Familien, Terminkalender eintragen, ist wichtig. Versuchen Sie es mal, setzen Sie Ihre Frau mit in den Geschäftskalender und Sie werden sehen, Sie können den Termin plötzlich halten, während er ansonsten vielleicht von der Sekretärin verplant wird. Und der 5. Punkt, Delegieren von Aufgaben und Kompetenzen. Das Kompetenzen habe ich dick geschrieben, weil an die Aufgaben geht man noch leichter ran, aber weh, wenn der eine Entscheidung trifft, ab dann möchte man wieder gefragt werden. Und ich kann nur sagen, man schafft sich einen Riesenfreiraum, indem man Mitarbeiter wirklich kompetent macht, indem man ihnen Aufgaben gibt und auch gleichzeitig sagt, du hast die Kompetenz, die Dinge zu regeln. Und der 6. Punkt, der 6. ist mir ein bisschen klein gerutscht, das hat aber genauso eine Wichtigkeit, war für mich immer wieder durch meine vielen Ortswechsel, habe ich immer gesagt, Herr, lass mich nicht verloren gehen bei irgendeinem Umzug, darum war für mich immer ein Ziel, sobald ich einen neuen Ort aufgefunden habe, mich binden will an eine Ortsgemeinde, zum Beispiel wie diese hier, und dort nicht nur Sonntagsgast zu sein, sondern wirklich verbindliche Mitarbeit leisten zu können, damit einfach ich auch dort einen Gegenpol hatte zu dem Stress in meinem Beruf. Und das konnte ich bislang eigentlich so halten, dass ich wirklich sagte, ich will in einer Ortsgemeinde mitarbeiten. Und das ist auch mein Ziel für den nächsten Wechsel jetzt nach Kassel. Das Wichtigste aber ist, dass Jesus Christus selbst der Dreh- und Angelpunkt in meinem Leben ist. In einer Zeit, in der sich alles verändert, schneller als je zuvor, wie ich vorhin schon sagte, wo die Menschheit orientierungsloser ist, brauchen wir einen festen Anker. Und dieser Anker ist Jesus Christus. Und wenn wir an diesem Anker befestigt sind, dann habe ich dieses Bild vor Augen, dieses Schiff, was im Hafen liegt und im Sturm ist, der ist an dieser Ankerkette fest. Und das Schiff hat ein bisschen Spielraum bewegt. Das heißt, wir müssen auch mit der Zeit gehen. Wir können nicht sagen, wir liegen wie eine Betonburg fest. Wir müssen uns auch bewegen. Aber genau dieses, wie weit kann ich denn mitgehen und wo muss ich aufhören, ist genau der Punkt, wo dieser Anker Jesus Christus einsetzen kann, um zu sagen, du musst mitgehen und es gibt Zeitströme, an die wir uns anzupassen haben. Aber es gibt Dinge, die sind unverrückbar und da musst du dich verändern. Insofern wünsche ich uns allen, dass sie diese Erfahrung machen, dass ihnen vielleicht der ein oder andere Punkt hilft in ihrem Alltag. Aber das Wichtigste ist, dass sie Jesus Christus als ihren Angelpunkt in ihrem Leben haben. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Ja, Johannes, Gott hat dich lieb. Und er hat es dir gezeigt, weil du ihm vertraut hast. Und ich habe mich gefragt, wenn ich mich manchmal ungeliebt fühle, vielleicht, weil ich mich nicht genügend habe fallen lassen. Das ist das, was ich heute mitnehme. Ich denke aber, Sie haben sicherlich einiges aufgenommen, was Sie gern noch nacharbeiten möchten, wo Sie unseren Referenten noch um weitere Klärung bitten möchten oder auch Gedanken, die Ihnen wichtig geworden sind, mit uns allen hier zu teilen. Sind also herzlich aufgerufen zu einer Diskussion, zwar nicht in einer Diskussionsrunde, geht aus Platzgründen nicht, aber mein Mann Gerd wird dafür sorgen, dass auch aus den hintersten Rängen Fragen entgegengenommen werden können. Bitte also Bühne frei. Und seien Sie nicht so schüchtern, wir haben nicht mehr so viel Zeit.
Wo darf ich hinkommen?
Mein Name ist Waldeck. Sie sagten ganz am Eingang zu Ihrem Vortrag etwas, was ich selbst erlebe, was aber so ein bisschen ambivalent ist zu dem, was wir eigentlich im Christsein erleben. Die Wandlung sei das Eigentliche. Wenn ich auf der einen Seite weiß, dass Gott der Ewige und der Gleiche ist seit 2000 Jahren und damit, man sagt auch, ein Fels sei, und ich auf der anderen Seite erlebe, dass das unsere Berufswelt immer hektischer und immer lebendiger wird. Und ich davon durchaus auch ein klein wenig in meinem Beruf was davon mitbekomme, ist die Frage, wie kriege ich diese beiden Spannungspole zum einen mal verantwortlich im Beruf zu stehen und die Tätigkeit möglichst gut zu machen und damit dieser Wandlung nachzugehen. Und zum anderen mal das Christsein, was ja durchaus eine gewisse Kontinuierlichkeit hat, dann halt unter einen Hut ohne schizophren zu werden. Mhm. Wenn Sie mir da was dazu sagen könnten, wäre es schön.
Gut, ich habe das versucht daran deutlich zu machen, dass Jesus Christus dieser Anker ist, der unverwandelbar und unverrückbar ist und alle Ewigkeit derselbe ist. Und das ist ja auch das Tolle, dass wir uns als Christen darauf verlassen können, dass wir jemanden haben, der Richtschnur ist und der verlässlich ist. Aber ich denke einfach, was wir erleben, ist ja die gefallene Welt und aus die hat uns Gott nicht rausgelöst. Er hat ja gesagt, ich schicke euch in die Welt, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden, aber ihr seid ein Teil dieser Welt. Und in dieser Welt erlebe ich diese Wandlung, die immer schneller gehen. Das macht mir jetzt wieder Bild, ich sage ja, ein Weg geht ja auch nicht nur gerade, der Weg geht ja auch links und rechts rum. Und die Wandlung werde ich einfach als Christ begleiten müssen. Das war das, was ich vorhin dann sagte, dass einmal der Anker für mich deswegen wichtig ist, dass ich mich bewegen kann in dem Spannungsfeld, aber dass Gott mich hält. Und dass ich meinen Weg und auch den Weg für Mitarbeiter, für die Firma erkenne in all diesen Wandlungsprozessen, dem ich permanent unterlegen bin. Insofern gebe ich Ihnen recht. Geistig gesehen gibt es zum Glück die Größe, die unverrückbar und unwandelbar ist. Aber in der Welt erlebe ich das andere. Und da bin ich dankbar, dass wir als Christen da eine ganz andere Kontaktquelle haben, als das, was da auch in der Welt am Sonntag unter Spiritualität, unter Yoga, unter Meditation und so weiter vielleicht zu verstehen ist. Wir haben einen lebendigen Gott und der sieht uns und der geht mit. Ja, und auch dieses Bild, ja, dass man losgeht und Gott geht mit ein. Und das ist das auch meine Erfahrung der letzten 3 Jahre, ja, dass er nicht oben ganz weit weg ist, sondern dass ich ihn erleben kann, dass ich plötzlich abends sagen kann, Herr, heute Morgen bin ich in den Tag gestartet, ich habe gesagt, meine Güte, was wird werden? Und abends hattest du Antworten geschenkt. Und das habe ich eigentlich so die 20 Jahre, wo ich glaubte, dass ich viel Erfahrung mit Gott machen würde, so nicht erlebt, weil alles eigentlich so oberflächlich gesehen recht gut war. Und das ist das Spannungsfeld zwischen Wandlung auf der einen Seite und dem unverrückbaren Gott, der mich hält. Ich weiß nicht, ob das so...
Mein Name ist Bayer. Sie hatten vorhin die stille Zeit erwähnt, die mir natürlich auch sehr wichtig ist. Und ich denke, dass das für jeden auch ein Thema ist. Aber einfach mal die Frage, Sie sagen, ich habe viel mit Gott gesprochen. Und es ist ja immer dieses Zweifeln und die Unsicherheit, was ja sonst, wenn man in der stillen Zeit sich bewegt, eben, wie merkt man es, dass es eben die Antwort ist? Und wenn man da eben für sich alleine eben drum kämpft, welche Maßstäbe setzen Sie da an, um einfach zu wissen, wo kommt es her? Ich meine, es steht zwar in der Bibel, aber die Praxis ist doch immer etwas anderes, wenn man eben für sich alleine ist in der stillen Zeit.
Einmal zum einen ganz stark, dass Gott dabei ist, dass man die Ruhe wirklich hat für die stille Zeit, die ich so eigentlich nie kannte. Dass man wirklich ruhig wird und ausharrt und nicht wieder andere Dinge im Kopf hat, die man eigentlich lieber machen würde. So wie es mir oft gegangen ist, dass ich sage, stille Zeit, okay, aber dann sofort zum Tagesgeschäft. Man hatte plötzlich Ruhe, sich darauf zu konzentrieren. Ich hätte mir auch gern oft gewünscht, dass mitten in der stillen Zeit Gott wirklich spricht und sagt, so, jetzt steh auf und jetzt mach und tu. Das ist nie passiert. Das kann ich also auch hier auch sagen. Es ist nie passiert, aber es sind so viele Dinge passiert, anschließend durch Menschen, durch Briefe, dass ich wusste, dass Gott auf dem Weg ist. Nur als letztes Beispiel, jetzt in einer der Dinge, wo ich eigentlich meinen Weg nicht, ob ich nicht wusste, ob Gott wirklich diesen Weg für mich vorgesehen hat, hat derjenige, der davon betroffen ist, gesagt, ich bete 3 Jahre schon darum, dass Sie immer Nachfolger werden, seitdem Sie von Georg von Opel weggegangen sind. Aber ich dachte, Sie wären so verhaftet in der Automobilbranche, dass ich überhaupt nicht angesetzt habe. So, ich sage jetzt mal, klar kann Gott für mich nicht sprechen. Ja, aber er hat nicht selbst jetzt in der stillen Zeit gesagt, das ist deine neue Aufgabe, sondern es kam durch Dinge, wo ich menschlich sagte, ihr seid zu spät, meine Pläne laufen schon wieder, hat Gott gesagt, nee, es läuft ganz anders. Und so habe ich Gott erlebt, dass durch Freunde, durch Mitchristen, durch Hauskreis, auch im Hauskreis hatten wir in den letzten 2 Jahren sehr intensiv, auch durch meine Situation, denke ich mal, bedingt, intensiv sprechen können. Und da habe ich erlebt, dass Gott spricht. Und das kann auch trotzdem auf anderen wieder genau anders auslaufen. Aber wir können nicht nur sagen, Gott spricht nur durch eine klare Stimme, sondern Gott spricht durch viele, viele Punkte, die sich in meinem Leben abspielen. Da lässt er, glaube ich, auch keine Unsicherheit zu, dass man sich fragt, war es jetzt Gott oder war es nicht, sondern da ist er klar. Und für mich zum Beispiel war es auch eine frohmachende Erfahrung, dass Gott eigentlich in Versuchung führt. Man glaubt ja oft, jetzt will er dir eine auswischen und so weiter. Du kriegst ein Angebot, sag mal, in dem Bereich, wo du eigentlich merkst, dass Gott dich hinhaben möchte und kriegst gleichzeitig ein Angebot aus einem Bereich, wo du eigentlich gerne hingehen möchtest. Und Gott hat mich immer ganz klar geführt, dass ich eigentlich nie in dieser Versuchung stand, was mache ich jetzt? Und das ist für mich auch eine Frohmacher-Erfahrung als Christ. Gott führt eigentlich eine Versuchung.
Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, auch diese Sensibilität wahrzunehmen, was kommt von anderer Seite auf uns zu und nicht zu erwarten, dass ich in dem Moment, wo ich konkret im Gebet eine Frage ausspreche, dass dann wie eine Offenbarung von oben eine Stimme ertönt, sondern es kann wirklich durch den Anruf eines Freundes sein oder auch durch eine ganz banale Erfahrung im beruflichen Alltag. Aber da drüben war eine Frage.
Sie haben als Punkt 6 die verbindliche Mitarbeit in der Gemeinde als ehrenamtlich dargestellt. Können Sie so ein bisschen beschreiben, auf wie viele Wochenstunden Sie da kommen?
Gut, verbindliche Mitarbeit würde ich jetzt eben nicht messen an Wochenstunden, sondern eher an den Begabungen, die Gott einem geschenkt hat. Zum Beispiel bei mir war es jetzt so, dass ich sagte, meine Priorität ist ganz klar im Augenblick Christen der Wirtschaft. Wenn ich erster Vorsitzender bin, ja, dann kann ich nicht auch noch riesen Wochenstunden in der Woche für die Gemeinde machen. Jetzt sieht es wieder anders aus. Jetzt bin ich nicht mehr erster Vorsitzender. Das heißt, bei neuen Gemeinden würde ich sagen, dieses Argument zählt jetzt nicht mehr, jetzt musst du intensiv vielleicht wieder in der Gemeinde arbeiten. Bei mir war es jetzt so, dass ich sagte, ich bin begabt für Moderation, ich habe dann Gottesdienstleitung gemacht, habe den Hauskreis gemacht, der Hauskreis fand auch bei uns statt. Das waren Dinge, die ich zeitlich noch überschauen konnte, aber wo ich einfach gesehen habe, ich war mitten im Gemeindeleben drin. Insofern würde ich es jetzt nicht an Wochenstunden ausmachen, das war vielleicht jetzt in der letzten Zeit 1 bis 2 Wochenstunden, Stunden in der Woche, nur ich denke, es kann unterschiedlich sein. Also für mich zählt Sag mal, Gemeinde heißt für mich auch, sag mal, solche Verbände wie Christen der Wirtschaft, wo es ja auch genauso darum geht, Menschen für Jesus zu begeistern und zu gewinnen.